SWR 2 Wissen.
Es war von Anfang an klar, dass wir mehr als ein Kind haben wollen. Am Anfang haben wir mal so großspurig gesagt, 4 Stück, jede gebärt 2. Bei 3 ist Schluss jetzt, also ein viertes packen wir schlicht und ergreifend nicht mehr.
Na, ich denke, dass Familie einfach was ist, was sich immer wieder verändert. Es ist eigentlich immer im Wandel. Und dann gibt es natürlich so unterschiedliche Trends. Alleinerziehende, also Einelternfamilien, Patchworkfamilien, Regenbogenfamilien, die es jetzt immer mehr gibt und eben auch Co-Eltern. Es gibt Trans-Eltern, ja, vervielfältigt sich das eigentlich gerade so ein bisschen.
Es gab zwar so Samenspenderseiten, aber wir wollten eben keinen Samenspender. Wir wollten eben niemanden, der im Leben des Kindes keine aktive Rolle spielt. Und ich konnte mich da auch nicht eintragen. Da ging es um Schulabschluss und Haarfarbe und Augenfarbe und Körpergröße. Und das ist ja einfach so viel mehr, was wir gesucht haben und wollten.
Doppelväter, Co-Parents und 3 Elternbabys. Familien in Zeiten der Fortpflanzungsmedizin. Eine Sendung von Doris Maul.
Warte, ich muss mal gucken, wo der Tisch ist.
Moment. Und dann nochmal die Tiefe.
Ein Freitagabend in der Berliner Wohnung von Christine, Gianni und Mila. Gianni und Christine richten die gemeinsame Küche ein. Das klingt nach Alltag einer ganz normalen Familie. Christine, Gianni und Mila sind aber keine klassische Vater-Mutter-Kind-Familie. Gianni ist schwul und hat einen Freund. Christine lebte in einer lesbischen Beziehung, als sie zum ersten Mal spürte, jetzt ein Kind, das wäre wunderbar.
Also das war 2011, da war ich in einer lesbischen Partnerschaft und wir hatten einen Kinderwunsch und haben überlegt, wie wir den umsetzen. Und haben lange diskutiert und sind dann zu dem Schluss gekommen, dass wir gerne einen aktiven Vater dafür hätten, für unser Kind. Und dann haben wir angefangen zu suchen.
Die Suche der beiden Frauen gestaltete sich schwierig.
Und waren in Kinderwunschgruppen, da war nicht der Richtige dabei. Wir haben in Magazinen geguckt und das hat irgendwie ewig gedauert, bis wir uns getroffen haben. Und dann war es nicht der Richtige. Und ich dachte, mein Gott, wenn es so weitergeht, dann bin ich 50 irgendwann. Und konnten es gar nicht glauben, dass es im Internet nichts gab. Und haben dann die Seite gegründet, also aus Hilfe zur Selbsthilfe sozusagen, weil wir jemanden gesucht haben.
Familyship.org heißt die Website, die Christine Wagner und ihre damalige Freundin Miriam vor 6 Jahren ins Leben gerufen haben. Sie ist eine von insgesamt 2 Co-Parenting-Plattformen im Internet, die es in Deutschland gibt. Co-Parenting heißt wörtlich übersetzt gemeinsame Elternschaft. Konkret bedeutet es, dass sich ein Mann und eine Frau zusammentun, um ein Kind zu zeugen und gemeinsam aufzuziehen. Meistens ohne Sex und garantiert ohne Liebe und Romantik. Im Vordergrund dieses relativ neuen Familienmodells steht der Kinderwunsch und die Bereitschaft, die Verantwortung für das Kind zu teilen. Die meisten Co-Parents kontaktieren sich über das Internet und später dann natürlich auch in der Realität.
Naja, dann so ganz klassisch. Mit einem Kaffee zuerst, gefolgt von einem Abendessen, Nachrichten schreiben, Partys feiern, Freunde, Familie kennenlernen, irgendwann zusammen Urlaub machen und feststellen, dass es irgendwie passt. So zwischenmenschlich und dass Wertesysteme zusammenpassen und dass die Vorstellung von Erziehung zusammenpasst und dass wir uns für ähnliche Dinge interessieren und uns auch irgendwie nach 3 Tagen noch unterhalten können. So.
In den USA oder in Großbritannien gibt es die entsprechenden Co-Parenting-Portale schon länger. Sie heißen Family by Design, Pride Angel oder Modamily. Der amerikanische Anbieter Modamily zum Beispiel hat 20.000 Mitglieder. Auf Familyship, der Seite, die Christine und Miriam gegründet haben, sind mittlerweile etwa 4.000 Nutzer angemeldet.
Also das ist Familyship, unsere Website für Co-Parenting, wo man ein Profil anlegen kann, um andere Menschen kennenzulernen, die gern auf freundschaftlicher Basis eine Familie gründen möchten.
Willkommen auf deiner Plattform für Co-Parenting, steht auf der Familyship-Seite. Und gründe die Familie, die zu dir passt. Darunter das Foto einer grauen Betonhauswand, darauf der Graffiti-Spruch »Ich will ein Kind«. Die Website stellt die neuesten Nutzer kurz vor und präsentiert darunter dann die unterschiedlichen Kinderwunschprofile.
Also hier ist zum Beispiel ein schwules Paar, der eine ist Arzt, der andere Produzent. Sie sind seit 10 Jahren zusammen. Einer ist 39, einer ist 37 und sie möchten in den nächsten 2 Jahren gern Vater werden. Wen haben wir hier noch? Ein verpartnertes Frauenpaar, das sich einen Vater mit Onkelfunktion wünscht oder eben einen Menschen, der seinen Samen spendet, aber bekannt ist und den das Kind dann kennenlernen kann.
Ein Partner mit Onkelfunktion, Das ist jemand, der zwar ein Kind mit einer Frau zeugt, in der Regel per Samenspende, dann aber keine gleichberechtigte Rolle bei der Erziehung übernehmen möchte. Ein solches Modell kam für Gianni, Christines Co-Parent, nicht in Frage. Gianni ist homosexuell. Er hat sowohl im realen Leben als auch über Familyship gezielt und sorgfältig nach einer Frau gesucht, um aktiver Vater zu werden.
In manche Sache bei uns ist es normaler, als man denkt, weil Christine ist eine Frau, ist ein Mann. Es gibt biologische Gegebenheiten und sozialen Strukturen, die da rauskommen. Es ist nicht, dass eine Lesbe ein Mann ist und ein schwul weiblicher ist. Und dann natürlich, dass wir zwei sind, ein Mann und eine Frau, natürlich auch als Erscheinung. Es ist eher so wie eine normale Familie, aber was ist eine normale Familie?
Wenn Gianni nicht mit seiner Tochter Mila und Christine zusammen ist, verbringt er Zeit mit seinem Partner, mit dem er in einer Liebesbeziehung lebt.
Es gibt einen Freund zum Beispiel, der hat auch eine Tochter mit zwei Frauen. Und wenn man sie sieht, ist sie normal. Aber oh, es gibt eine zweite Mutter. Das ist nicht mehr normal.
Bislang hat es gut geklappt mit Gianni, seinem Freund, dessen Kindern und mit Christine und Mila. Die Dreijährige hat ihr Kinderzimmer in Christines Wohnung. Dort schläft sie auch. Wer sie morgens in den Kindergarten bringt und wer sie nachmittags abholt, wird jeden Tag neu besprochen und orientiert sich am Alltag der beiden Erwachsenen. Am Wochenende bekommt jeder von ihnen einen freien Abend. Beide können Mila sehen, wenn ihnen danach ist, betont Gianni. Er ist vom Modell des Co-Parenting überzeugt.
Das Schöne bei diesem Modell ist, dass wir sind zusammen und wir sind verbunden durch diese Pflicht oder diese Verantwortlichkeit über das Kind. Deswegen, es ist egal, was passiert. Natürlich, das wird sich nicht brechen, weil es gibt keine zweite Ebene, die sich vermischt. Wir sind zusammen, weil wir ein gemeinsames Kind haben. Wir sind Freunde, aber wir haben nicht diese Leidenschaft oder diese Erwartung gegenseitig, nur als Eltern. Ja.
Christine, Gianni und Mila sind Vater, Mutter und Kind. Ihr Familienmodell beruht aber auf Freundschaft, nicht auf Liebe. Um es leben zu können, haben sie nahezu ideale Räumlichkeiten gefunden.
Und komischerweise, am Ende habe ich diese zwei Wohnungen gefunden, die man zusammensetzen könnte. Und es ist genau passiert, was ich mir damals vorgestellt hatte. Zwischen die zwei Wohnungen, jetzt es gibt diese Küche, die als familiengemeinsamer Raum fungiert. Ja, und wo wir uns treffen zum Mittagessen, zum Abendessen. Und dann auf der linken Seite, Christine hat ihre Wohnung und auf der rechten Seite habe ich meine Wohnung. Wir machen die Tür zu und Schuss.
Knapp 5 Kilometer Luftlinie entfernt in Berlin-Friedrichshain lebt Jochen König, auch ein Co-Parent. Mama, Papa, Kind von Singles, Co-Eltern und anderen Familien heißt das Buch, das er geschrieben hat. Für den Pädagogen, der vor allem in der Erwachsenenbildung arbeitet, ist Familie nur im Kontext der jeweiligen Zeit zu verstehen.
Na, ich denke, dass Familie einfach was ist, was sich immer wieder verändert. Das ist jetzt gar nicht so, dass es irgendwie im 19. Jahrhundert für einen langen Zeitraum irgendwie immer gleich war und jetzt verändert sich plötzlich was, sondern das ist eigentlich immer im Wandel. Und dann gibt es natürlich so unterschiedliche Trends oder so. Also einmal Alleinerziehende, also Einelternfamilien, Patchworkfamilien, Regenbogenfamilien, die es jetzt immer mehr gibt und eben auch Co-Eltern. Es gibt Trans-Eltern. So vervielfältigt sich das eigentlich gerade so ein bisschen.
Jochen König hat gerade Kinder frei. Seine Töchter Fritzi und Lynn sind bei ihren jeweiligen Müttern. Bei ihm ist alles noch komplexer als bei Christine und Gianni. Jochen ist heterosexuell. Seine erste Tochter Fritzi stammt aus einer Liebesbeziehung. Aber die ging vor 6 Jahren in die Brüche. Jochen König wollte damals aber noch ein Kind, und zwar möglichst schnell.
Genau, ich wollte ein zweites Kind und ich wollte das auch nicht in 15 Jahren oder so, wenn ich irgendwann mal wieder die richtige Partnerin dafür habe oder so, weil ich nicht mein halbes Leben mit kleinen Kindern verbringen wollte. Und dann gab es eben so diese Erfahrung, das ist ganz schön viel für nur zwei Personen, gleichzeitig Eltern zu sein, ein Paarbeziehung zu führen. Wir waren damit zwischendurch ganz schön überfordert. Das waren alles so Aspekte, wo ich so gedacht habe, so hey, warum dann nicht anders? Warum nicht mit einer Person, die eben nicht meine Partnerin ist?
Zunächst hat er einfach seine Freunde gefragt. Kennt ihr jemanden, der Lust auf Co-Parenting hätte? Und dabei gemerkt, dass das Ganze für ihn immer logischer wurde, je länger er davon sprach. Irgendwann passierte es dann.
In einer der Runden, in denen ich davon erzählt habe, saß Marie Und an dem Abend hat sie da gar nicht so drauf reagiert, aber sie schrieb mir eine Mail ein paar Wochen später, dass es sie beschäftigt hat, dass sie da weiter drüber nachgedacht hat, dass sie sich das auch so ähnlich vorstellen kann und ob wir uns nicht mal treffen wollen und darüber sprechen. Und genau, dann haben wir uns getroffen und haben relativ schnell gemerkt, wir haben eine ähnliche Vorstellung, das passt irgendwie.
Jochen hat seine zweite Tochter Lynn per Bechermethode gezeugt, also mit dem Samen aus dem Becher. Jochens Co-Parent Marie ist lesbisch und lebt seit vielen Jahren mit ihrer Partnerin Cora zusammen. Cora hat Marie in der Schwangerschaft begleitet und war auch bei der Entbindung von Lynn dabei. Jochen, Marie und Cora verstehen sich als Drei-Eltern-Familie, auch wenn das nicht der deutschen Rechtslage entspricht.
Also rechtlich hat sie gar keine Sicherheit. Ne? Das ist in Deutschland nicht möglich, dass mehr als zwei Personen Eltern eines Kindes sind und auch nicht möglich, dass mehr als zwei Personen das Sorgerecht haben. Aber alle Entscheidungen treffen wir zu dritt und da ist sie dann auch keine Tante, sondern genauso Mama. Also für uns, in unserem Verständnis, sind wir eben ja drei gleichberechtigte Elternteile und haben alle drei gleich viel zu sagen und müssen alle drei gleich viel zum Unterhalt beitragen und sowas.
Wie das Co-Parenting auf lange Sicht funktioniert, ist offen. Wird es den Paaren gelingen, Liebe und Kindererziehung dauerhaft zu entkoppeln? Werden die Kinder in solchen Co-Parenting-Familien doch irgendwann Schaden nehmen? Zum Beispiel, weil einer der beiden Beteiligten einen neuen Partner oder eine neue Partnerin kennenlernt, die bei diesem Familienmodell nicht mitmachen wollen. Empirische Studien zu den Folgen des Co-Parentings gibt es in Deutschland bislang nicht, sagt die Familientherapeutin Petra Dorn. Sie ist Mitglied im Deutschen Ethikrat und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Kinderwunschpaaren.
Wir müssen einfach schauen, wie sich diese Idee weiterentwickelt. Wir wissen aus dem Bereich der Reproduktionsmedizin, dass Familien, in denen es auch soziale Elternschaft gibt, von der Familiendynamik, von der Bindungsqualität, von der Kindesentwicklung der Norm entsprechen. Also es gibt im Moment keine Anzeichen, dass es diesen Kindern in diesen Familien schlechter ginge. Aber es sind neue Familienkonstellationen und zum Teil fehlt uns da auch in diesem Bereich noch Langzeitforschung.
In Großbritannien ist die Wissenschaft schon weiter. Die Psychologin Tabitha Freeman von der Universität Cambridge hat 2015 eine Online-Befragung von 102 Mitgliedern des britischen Portals Bright Angel durchgeführt. Die Untersuchung belegt, wie heterogen die Gruppe derjenigen ist, die sich für das Co-Parenting entscheiden. Neben homosexuellen Männern sind darunter immer mehr heterosexuelle Singlefrauen, die Angst haben, aus Altersgründen kinderlos zu bleiben. Unabhängig von ihrer jeweiligen sexuellen Orientierung wünschten sich alle Befragten, dass das Kind beide biologische Eltern kennt. Aber es gibt auch Männer und Frauen, die kein Problem mit anonymen Samenspendern oder unbekannten Eizellenspenderinnen haben. Mitte Februar ein Konferenzhotel in Berlin. Eine britische Firma hat zur ersten Kinderwunschmesse in Deutschland eingeladen. Angereist sind Ärzte und Mitarbeiter von Fruchtbarkeitskliniken aus aller Welt, zum Beispiel aus Spanien, der Ukraine oder den USA. Dazu viele Samenbankvertreter. Gleich am Anfang schweben über dem Stand der European Sperm Bank ein paar Luftballonspermien. Dazu überall bunte Bilder von glücklichen Kulleraugenbabys. Die Kliniken informieren über reproduktionsmedizinische Behandlungsmethoden wie Eizellenspende oder Leihmutterschaft. Beides ist in Deutschland verboten. Die Familientherapeutin Petra Thorn hat sich dennoch entschlossen, das Beratungsnetzwerk Kinderwunsch Deutschland zu vertreten.
Wir als Fachorganisation lehnen die Kommerzialisierung, auch die Anonymisierung von Spendern, von Spenderinnen, der Umgang mit Leihmüttern in bestimmten Ländern, in bestimmten Kulturen ab, haben uns da immer wieder dazu positioniert. Aber uns war und ist es ein sehr großes Anliegen, für die Paare vor Ort zu sein.
Fast jedes zehnte Paar zwischen 25 und 59 Jahren ist in Deutschland ungewollt kinderlos, so eine Schätzung des Bundesfamilienministeriums. Jahr für Jahr reisen deshalb tausende Frauen und Männer in die Ukraine, nach Tschechien oder noch weiter in die USA oder nach Indien, um sich mit Hilfe ausländischer Fruchtbarkeitskliniken ihren Kinderwunsch zu erfüllen. Dabei scheuen sie weder Mühe noch Geld und setzen sich über deutsches Recht und Gesetz hinweg. Schwule und lesbische Paare, Singlefrauen, aber auch heterosexuelle Paare flanieren zwischen den Ständen der Fruchtbarkeitskliniken und Samenbanken. Vors Mikrofon wollen sie nicht. Die Marketing-Experten und Mediziner der ausländischen Kliniken dagegen geben freimütig Auskunft über ihr Angebot. Lange Wartezeiten gibt es etwa an Stand 16. bei der Oregon Reproductive Medicine, dem Full-Service-Kinderwunschzentrum aus Portland, Oregon. Vor allem männliche homosexuelle Paare lassen sich hier von perfekt gekleideten Mitarbeitern beraten, erkundigen sich nach Konditionen und Preisen für Leihmütter in den USA. Die Regelungen sind dort sehr freizügig, wie einer der leitenden Ärzte der Klinik, Dr. Brandon Bankowski, erklärt.
Bei uns in den Vereinigten Staaten hält sich der Staat komplett raus aus dem Bereich Reproduktionsmedizin. Und ich glaube, zumindest was Amerika betrifft, ist das auch gut so. Denn so war es Wissenschaft und Forschung möglich, völlig unabhängig von politischen Zwängen herauszufinden, wie wir den Patienten mit Kinderwunsch am besten helfen können, Eltern zu werden.
Sehr viel Andrang herrscht auch am Stand des Medical Center Intersono aus der Ukraine. Dort werben freundliche Mitarbeiterinnen für das Angebot. Etwas verkaufen dürfen sie auf der Kinderwunschmesse nicht, nur informieren. Zum Beispiel über ein besonderes Angebot, ein Special Offer, das abenteuerlich klingt. Pregnancy Guaranteed, garantierte Schwangerschaft für nur 25.000 Euro.
Wir sind eine private Fruchtbarkeitsklinik in der Ukraine. Seit 3 Jahren sind wir Teil von Medicover Fertility mit insgesamt 16 Häusern. 2 sind in der Ukraine, 5 in Polen, einige in Großbritannien und in Indien. Wir haben alle Behandlungsmethoden im Angebot. In-vitro-Fertilisation, Eizellenspende, Leihmutterschaft und wir haben die sogenannten Garantiepakete für Eizellenspende und Leihmutterschaft.
Reproduktives Reisen und die Folgen, darüber hat auch der Deutsche Ethikrat bei seiner Frühjahrstagung diskutiert. Wichtigster Tagesordnungspunkt, die Eizellenspende, die nach dem Embryonenschutzgesetz in Deutschland verboten ist. Für Claudia Wiesemann, die stellvertretende Vorsitzende des Ethikrats, ist dieses Verbot angesichts der gesellschaftlichen und reproduktionsmedizinischen Entwicklungen nicht mehr zeitgemäß.
Ich glaube, der Gesetzgeber hat, als er das Embryonenschutzgesetz in Deutschland verfasst hat, geglaubt, dass er mit den dortigen Regelungen, also mit dem Verbot der Eizellspende und zu dieser Zeit ja übrigens auch noch mit der anonymen Samenspende, den Interessen des Kindes am meisten entgegenkommt, die Intaktheit der sozialen Familie aufrecht zu erhalten und an die Eindeutigkeit der Mutterschaft zu gewährleisten und so weiter. Und ich glaube, wir müssen das heute revidieren. Wir müssen sehen, dass das tatsächlich sein Ziel verfehlt. Die geteilte Elternschaft, biologisch, genetisch, sozial geteilte Elternschaft, ist offensichtlich ein viel geringeres Problem. Die Anonymität ist das größere Problem für das Kind. Und am Ende auch die Stigmatisierung, die solche Familien erfahren, die Heimlichkeiten der Eltern, die Unmöglichkeit, die genetische Mutter kennenzulernen. Das heißt, im Grunde ist das, was ursprünglich mal gewollt ist, nämlich die Interessen des Kindes optimal zu schützen, ist nicht erreicht.
Bei der Samenspende hat die Politik auf diese Einsicht schon reagiert. Die anonyme Spende männlichen Samens ist in Deutschland nicht mehr zulässig. Der Gesetzgeber ist zurzeit dabei, ein Spenderregister aufzubauen, in dem sich die Spenderkinder über ihre Herkunft informieren können. Bei der Eizellenspende hinkt die Gesetzgebung den gesellschaftlichen Entwicklungen und den Fortschritten der Reproduktionsmedizin hinterher. Weil das Spenden von Eizellen in Deutschland verboten ist, erzählen viele Eltern ihren Kindern gar nicht, dass sie nach Amerika oder Russland gefahren sind, um dort mit Hilfe einer In-vitro-Behandlung schwanger zu werden. Mit gravierenden Folgen, meint die Familientherapeutin Petra Thorn.
Was bedeutet es für diese Kinder, wenn sie irgendwann erfahren, dass sie mit einer Person genetisch verwandt sind, die nicht in Deutschland lebt? Was bedeutet es für sie, wenn sie irgendwann erfahren, sie haben möglicherweise Halbgeschwister in anderen Ländern? Das ist ein Feld, das ist im Moment noch total unterbeleuchtet. Und das wird spannend werden. Ich hoffe, dass wir da in der Forschung auch bald nachziehen, damit wir auch da lernen, was es nicht nur für die Eltern, sondern vor allem auch für die Kinder bedeutet und wie wir damit gut umgehen können.
In Großbritannien sind sowohl Eizellenspende als auch nicht kommerzielle Leihmutterschaft erlaubt. Die britische Forschung zu diesen Themen ist der deutschen um einiges voraus. Studien des Instituts für Familienforschung der Universität Cambridge belegen, die Leihmutterschaft hat für Eltern und Kinder schwerwiegendere Folgen als die reine Eizellenspende. An einer Leihmutterschaft können bis zu 5 Personen beteiligt sein. Die Wunscheltern, die Eizellenspenderin, ein Samenspender und eben die Leihmutter. Zwar konnten die britischen Forscherinnen in ihrer Untersuchung keine Verhaltensbesonderheiten bei den Surrogate Kids, den Leihmütterkindern, erkennen. Sie waren nicht aggressiver oder depressiver. Allerdings litten viele spätestens, als sie in die Pubertät kamen, unter der Anonymität ihrer Herkunft.
Ich habe einige junge Erwachsene getroffen, denen so im Alter zwischen 6 und 8 von den Eltern ganz beiläufig und spektakulär gesagt worden ist, du, hör mal her, dein Papa ist natürlich dein Papa, aber es gibt da einen Erzeuger, der hat damals mitgeholfen, dass du auf die Welt kamst. Und damit konnten diese jungen Erwachsenen gut umgehen. Auf der anderen Seite habe ich mehrere Spenderkinder getroffen, die das Ganze entweder zufällig erfahren haben oder denen das in einem späten Alter in so einem Anfall von Streit gesagt wurde, als Studenten oder so. Und die hatten alle mit ihren Familien gebrochen und waren psychisch sehr labil. Also es scheint was dran zu sein, dass die Offenheit im Umgang mit den Entstehungsbedingungen den Kindern gut tut.
Kinder machen, Samenspender, Leihmütter, künstliche Befruchtung, neue Reproduktionstechnologien und die Ordnung der Familie. Für die Recherche zu seinem Buch hat der Kulturwissenschaftler Andreas Bernhard von der Universität Lüneburg Samenbanken, Labore und Fortpflanzungskliniken in der Ukraine, Deutschland und in den USA besucht. Er wollte vor allem wissen, was es für das Verständnis von Familie bedeutet, wenn immer mehr Kinder mit medizinischer Unterstützung gezeugt werden. Andreas Bernhard warnt vor voreiligen Schlüssen.
Es ist vor 10, 12 Jahren im Grunde keine Woche vergangen, ohne dass in den Editorials der großen Tageszeitungen oder in den Talkshows der großen Fernsehsender Stimmen zu Wort kamen, die gesagt haben, die Familie wird verwässert durch technizistische Verfahren der Zeugung, sie wird verwässert durch die Hinzunahme weiterer Figuren wie den Samenspender oder die Leihmutter oder die Eizellspenderin.
Das klassische Familienbild sei schon früher bedroht gewesen, betont Bernhard.
Wenn man sich zum Beispiel ansieht, welchen Status Familie in den 70er Jahren hatte, nach den Umwälzungen von 1968, dann hatte man den Eindruck, dass, sagen wir mal, in den 2010er Jahren Familie von vielen Seiten her wieder ein viel stabileres, viel konstitutiveres Element des sozialen Zusammenlebens war als in den 70ern, wo ja alle paar Wochen irgendwelche soziologischen und psychologischen Bücher erschienen sind, die das Ende der Familie oder den Tod der Familie verkündet haben.
Der Kulturwissenschaftler Andreas Bernhard geht sogar noch weiter in seiner Argumentation. Letztlich habe die Familie durch die Reproduktionsmedizin eine Art Comeback erlebt.
Ich glaube, dass es schon so ist, dass diese Hinzuziehung von Personen zur Familienbildung, die bis in die 70er Jahre ausgeschlossen waren, also unfruchtbare Paare, alleinstehende Frauen, homosexuelle Männer, homosexuelle Frauen, dass all diese Personengruppen Familie dann mit so einer Empathie und so einer Motivation betrieben haben durch diese neuen Techniken, dass im Grunde der symbolische Status von Familie sich in den letzten 20 Jahren wieder stabilisiert hat.
Selbst die allerjüngste Errungenschaft der modernen Reproduktionsmedizin, das Drei-Eltern-Baby, sieht Bernhard gelassen. In Mexiko ist 2016 ein Kind zur Welt gekommen, das 3 genetische Eltern hat. Die Mutter des Jungen litt unter einer speziellen Krankheit der Mitochondrien, der sogenannten Kraftwerke der Zelle. Die Reproduktionsmediziner haben daraufhin den unbefruchteten Kern der mütterlichen Eizelle in eine entkernte Spendereizelle einer Frau mit gesunden Mitochondrien eingesetzt. Anschließend wurde die Eizelle im Labor mit dem Samen des Vaters befruchtet. Damit hat der Junge 2 Mütter und einen Vater.
Zu diesem 3-Eltern-Baby kann man unglaublich wenig sagen aus heutiger Sicht, weil man nicht genau weiß und sich das erst im Nachhinein zeigen wird, welche Zäsur damit wirklich verbunden ist. Das heißt, ich habe mir angewöhnt, nicht sozusagen die unmittelbar geschehenen Fortschritte oder Ereignisse als die Zäsur oder Nicht-Zäsur zu beschreiben, weil man das immer erst im Nachhinein kann.
Wie vielfältig die moderne Familienwelt ist, zeigt sich schließlich bei einem Besuch in der Mainzer Wohnung von Nina und Julia. Anders als Gianni und Christine, die ein Co-Parenting-Modell ohne Liebe und Romantik praktizieren, und Jochen König, Marie und Cora, die eine 3-Eltern-Familie gegründet haben, leben die beiden lesbischen Frauen in einer Regenbogenfamilie. Mit ihren 3 Töchtern, Ronja, 7 Jahre, Bianca, 4 Jahre und Carla, 10 Monate.
Gut, und noch ein Schrittchen. Prima. Guck mal hier, Carla.
Wir haben uns 2006 kennengelernt und dann haben wir uns ineinander verliebt und wurden ein Paar. Und dann war klar so, wir wollen jetzt auch relativ zügig zusammenziehen. Und dann sind wir 2007 zusammengezogen Es war für uns beide eigentlich immer klar, dass wir Kinder haben wollen. Und dann haben wir 2009 haben wir uns verpartnert, wobei wir eher sagen geheiratet, weil vom Gefühl war es geheiratet, aber rechtlich ist es halt noch was anderes. Und dann hatten wir auch parallel um diese Hochzeitsvorbereitung einen Mann, den wir kannten, gefragt, ob der da bei dem Projekt mitmacht. Der fand das ein spannendes Projekt, der mag gerne Projekte, der hat uns dann geholfen.
Aber das war Nina und Julia von Anfang an klar, ein Becher macht keine Vatergefühle. Sie wollten und wollen auch keinen aktiven Vater. Der Erzeuger ihrer Kinder sei heute für die Töchter wie ein Patenonkel oder ein guter Freund der Familie, erklärt Julia.
Den die Kinder kennen, der regelmäßig kommt, der mit denen spielt, der vielleicht auch mal eine Tafel Schokolade mitbringt oder im Sommer mit denen Eis essen geht, aber er hat halt keinerlei Elternrolle.
Diese Elternrolle haben Nina und Julia ausschließlich für sich selber reserviert.
Unsere Kinder haben nur zwei Eltern, das sind Mama und Mami, mehr brauchen sie nicht.
Und was ist mit männlichen Vorbildern? Kein Problem, sagen Julia und Nina. Ihre Vorbilder würden sich Kinder sowieso meistens außerhalb der Familie suchen. Viel wichtiger finden die beiden die Vielfalt, mit der ihre Töchter aufwachsen.
Sie kennen eine ganze Menge andere Kinder, die auch Mama und Mami haben oder auch Papa und Papi haben. Genauso wie sie Kinder kennen aus Patchwork-Familien oder von alleinerziehenden Müttern. Unsere Kinder wachsen einfach damit auf, dass die Menschen um sie herum vielfältig sind.
Da, wo die Vielfalt immer weiter wächst, also die Möglichkeiten zunehmen, Kinder sogar ohne eigenes biologisches Zutun zu bekommen, muss die Rechtslage dringend angepasst werden. Das Bundesjustizministerium hat im Februar 2015 einen Arbeitskreis Abstammungsrecht ins Leben gerufen. Den Teilnehmern liegt eine zweiseitige Tabelle zu den abstammungsrechtlichen Folgen der Kinderwunschbehandlung vor. Je nachdem, ob der Nachwuchs per Bechersamenspende, Eizellenspende, Embryonenadoption oder Leihmutterschaft entsteht, wird zwischen genetischer, rechtlicher und sozialer Elternschaft unterschieden. Schöne neue Familienwelt. Im Sommer sollen die Ergebnisse vorgelegt werden. Vorab gibt es keinerlei Informationen. Die Zusammenhänge seien zu kompliziert, so der Pressesprecher des Bundesjustizministeriums auf Anfrage. Für Nina und Julia steht jedenfalls fest, sie und ihre Töchter sind eine Familie. Denn Familie sei in unserer Gesellschaft schon lange keine Frage der Biologie mehr.
Naja, klar, die biologische Elternschaft sind halt der Samen und die Eizelle. Das ist der eine Moment, wo das verschmilzt und biologisch entsteht. Die soziale Elternschaft sind die hoffentlich irgendwie 60, 70 Jahre danach.